Hallo, liebe Podcast-Fans. Wir sind überwältigt von der Hilfe, die ihr organisiert habt. Wahnsinn. Mit ein wenig Glück können wir unsere Kollegin bald wieder in die Arme schließen und mit ihr ein paar Ramen essen gehen. Die liebt sie ja so sehr.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Adventure Box und der Karlsruhe Tourismus GmbH. Der 10. Dezember 2010. Karlsruhe, kurz vor 16 Uhr. Am Karlstor endet eine der längsten Bankraubserien Deutschlands in einem Schusswechsel. Was danach bleibt, sind nicht nur Ermittlungsakten, sondern Menschen, die getroffen wurden, im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Folge erzählt ihre Geschichte, die Geschichte der Opfer, derer, die überlebt haben und weiterleben müssen. Am Anfang steht ein Routineeinsatz. Ein Alarm. Martin Gerstner ist zu dieser Zeit Einsatztrainer bei der Polizei.
Zuständig für die Themenbereiche Selbstverteidigung und verschiedene andere Dinge noch. Kontext mit der Gentleman-Geschichte war die, dass ich an diesem Tag, 10. Dezember 2010, diesen Freitag, gerade auf dem Weg war vom Trainingszentrum in Durlach nach Karlsruhe Stadt in die Bayertheimer Allee, weil da die Dienststelle war. Und habe dann, als ich von Durlach losgefahren bin, schon mitbekommen, dass eine Alarmauslösung in der Volksbank am Karlstor ist. Mir ist gleich durch den Kopf gegangen, das könnte noch ein Gentleman-Überfall werden, wenn es denn echter Alarm ist.
Über Funk hört der Einsatztrainer, wie sich die Lage entwickelt.
41. Verdächtige Wahrnehmung am Karlstor, dortige Bankfiliale.
Die Kollegen sind ganz in der Nähe. Zwei von ihnen werden wenige Minuten später in den Schusswechsel verwickelt. Und überleben wohl auch, weil sie trainiert worden waren. Die beiden stehen unter Druck. Doch ihre Reaktion ist instinktiv richtig.
Der Kollege hat 12-mal geschossen und hat dann sofort einen Magazinwechsel gemacht, was einsatztaktisch super ist, das muss man wirklich sagen. Ja, und dann war die Geschichte der Gentleman zu Ende.
Beim Schusswechsel am Karlsruher Karlstor wird die junge Polizistin im Oberschenkel getroffen. Sie überlebt. Doch was folgt, ist keine schnelle Rückkehr in den Alltag. Nur wenige Monate zuvor, im September 2010, war sie erst auf das Polizeirevier Karlsruhe versetzt worden. Ein neuer Dienstort, neue Kollegen, neue Abläufe. Der Überfall wird zu ihrem ersten großen Ernstfall. Vom Schuss in den Oberschenkel spürt sie zunächst wenig.
Wir machen ja auch Farbmarkierungstraining, nennt sich das, wo man dann manchmal, je nachdem, was man anhat, auch blaue Flecken hat. Und so hat sich's angefühlt. Also es war nicht schlimm, ich konnte es ganz normal bewegen, das Bein. Es hat kurz gepfetzt, es hat weh gemacht. Ich habe gewusst, da ist was. Aber es hat mich nicht irgendwie gehindert, jetzt durchs Fahrzeug durchzuklettern oder weiter agieren zu können.
In der Situation funktioniert sie. Sie erstarrt nicht. Sie behält den Überblick über die Szenerie.
Ich hätte es vorher auch nicht sagen können, bin ich eingefroren, bin ich jemand, der flüchtet oder kann ich tun, weiß ich nicht. Ich bin aber schon davon überzeugt, dass das Training, was wir bekommen, dass das ein gutes Training ist und Handlungsabläufe einfach automatisiert sind, weil man in den Situationen halt nicht mehr viel überlegen und nachdenken kann, wie ist jetzt richtig, wie ist jetzt gut, sondern man macht einfach und das war ja das Richtige.
Also ich kann halt nur sagen, so von meiner Sicht als Einsatztrainer war die Erkenntnis, wie wichtig es ist, so eine Situation zu trainieren und dass es nie eine Frage der Örtlichkeit ist und nie eine Frage der Alter des Polizeibeamte vom ersten Tag an, wo ich eingestellt wird, bis zum letzten Tag, bevor ich in Pension gehe, kann ich mit sowas konfrontiert werden. Und das sage ich, wenn man trainiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen größer, dass man die Situation managen kann.
Also kurz bevor die Türen zugegangen sind, habe ich noch meinen ehemaligen Gruppenführer gesehen. Die waren damals auch im Einsatz auf dem Reviermarktplatz. Die machen ja immer so auf dem Weihnachtsmarkt Kontrollen, werden die dann angefordert. Und der stand dann noch am Krankenwagen, hat alles Gute gewünscht, da sind die Türen dann zugegangen. Und ich für mich war dann froh, da wegzukommen. Kein Jubeltrubel, weil natürlich sind dann Leute ohne Ende gekommen und es wurde abgesperrt. Das habe ich schon noch alles irgendwie ein bisschen mitbekommen und ich war dann froh, da weg zu sein. Und im Krankenwagen selber kam dann gleich eine Kollegin von unserer damaligen psychologischen Betreuung, internen Betreuung, die zufällig in der Nähe war, die kam dann gleich. Wir haben uns damals auch noch nicht gekannt und hat sich vorgestellt. Und das war für mich gut.
Die Kollegen, die nicht am Ort des Geschehens sind, machen sich große Sorgen. Erste Nachrichten laufen auf dem Handy der Polizistin ein.
Und dann habe ich zu der Kollegin, die bei mir drin war, gesagt, du ruf mal meinen Mann an. Der hatte am nächsten Tag Geburtstag. Ich habe gesagt, weil wenn ich anrufe, dann breche ich tatsächlich zusammen. Und wenn ich da jetzt anfangen muss zu erzählen, das, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es für mich deswegen, ich konnte immer noch so, mach du das mal sagen. Das hat sie gemacht, nimmt mein Handy, ruft ihn an und er sagt nur, Moment, ich rufe dich gleich zurück, ich trage gerade Getränkekisten hoch und legt wieder auf. Okay, ja, er hatte dann zurückgerufen und ja, ist dann auch gleich ins Krankenhaus gekommen. Und im Krankenhaus selbst, als ich da dann eingeliefert wurde, kommt der Arzt zu mir und schaut mich an und ich schaue ihn an. Und dann war das ein Freund von uns. Das war auch ein totaler Zufall. Ich wusste gar nicht, dass er in dem Krankenhaus arbeitet.
Im Krankenhaus kehrt die Zeit zurück. Nach dem Tunnel, nach den Schüssen. Sie liegt auf Station, operiert, versorgt, aber doch mitten im Adrenalin. Die Minuten, die über Leben und Tod entschieden, schrumpfen im Rückblick auf Sekunden. Erst jetzt begreift sie das Ausmaß dessen, was geschehen ist und dass draußen längst eine Pressekonferenz läuft.
Nach der Operation dann im Krankenhaus, mein Mann war dann auch gleich da und mein Streifenpartner war auch gleich da. Ja, dann hat er auch gesagt, was glaubst du, Kim, wie lange hat denn das jetzt gedauert? Wie lange hat diese Situation gedauert von dem Funkspruch, da kommen zwei raus, wir kontrollieren die jetzt, bis dass die auf der Straße liegen? Ich weiß nicht, 10, 12 Minuten oder sowas. Keine Ahnung, ein paar Minuten auf jeden Fall. Ich hab gesagt, nee, das waren 18 Sekunden. So schnell war das. Aber es hat sich halt alles so in Zeitlupe angefühlt. Dann habe ich irgendwann einen Fernseher angemacht und dann sehe ich da unsere Polizeipräsidentin sitzen und Pressekonferenz geben und denke, ach Gott, ja, das nimmt jetzt solche Ausmaße an.
Während sie sich erholt, beginnt für andere erst der Ausnahmezustand. Kollegen kümmern sich um ihren Mann, fahren zu ihm nach Hause, wollen ihn abholen. Kein Chaos, kein Lärm, nur eine stille Welle aus Fürsorge, die durch die Dienststelle läuft.
Mein stellvertretender Dienstgruppenleiter, der hatte an dem Tag frei. Und aber weil wir damals schon wirklich ein gutes Verhältnis alle auf der Schicht haben, hat der sich in den Dienst versetzt und ist zu meinem Mann gefahren nach Hause und wollte den abholen und ins Krankenhaus bringen. Aber zu dem Zeitpunkt war der schon weg. Ja, und solche Sachen hat man dann im Nachhinein mitgekriegt. Ich hatte dann noch ein bisschen Sorge, was mit meiner neuen Hose passiert, ja, weil wir ja kurz davor die blaue Uniform bekommen hatten. Ich sagte, lasst aber meine Hose ganz. Die habe ich erst neu gekriegt. Ja, nee, konnten sie natürlich nicht, hatten sie dann aufgeschnitten, aber der Rest wurde dann versorgt.
Nachdem die Aufregung abgeklungen ist, geht es um die Aufarbeitung. Und um die Frage, wer waren die Täter?
Das war total wichtig für uns. Als es dann abgeschlossen war, haben wir auch die Möglichkeit bekommen, viel zu lesen und auch, was die Kollegen erzählt haben, diese ganzen Fälle vorne dran, das waren so viele kleine Mosaikteilchen, die für uns total wichtig waren, um die Sache zu verarbeiten, glaube ich, ja, um es zu verstehen.
Besonders die Täterin beschäftigt sie.
Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig gemacht hat. Ich glaube, die wurde überredet dazu und war total überfordert und schalt einfach mit.
War die Täterin etwa selbst Opfer? Das bleibt bis heute ungeklärt. Doch von Jaroslav hat die Polizistin eine ganz klare Meinung.
Ein schlechter Typ, ja, der sie eben dazu gezwungen oder überredet hat, für ihn, für Geld, sich in Gefahr zu bringen. Ja.
Doch ganz verstehen, ganz begreifen wird man es nie können. Die Polizistin macht ihren Frieden mit dem, was am 10. Dezember 2010 am Karlstor passiert ist.
Ich habe nie einen Groll oder sowas gehegt. Ich habe danach auch nur tatsächlich zweimal geträumt von den beiden. Ich hatte sonst nie irgendwelche Flashbacks oder sowas mit denen, sondern ich hab zweimal geträumt und da nur gut. Und zwar, dass die sich entschuldigen bei mir. Und das war es dann für mich.
Sie schießt auf den Mann, nicht auf die Frau. Eine ihrer Kugeln trifft, ist aber nicht tödlich.
Die Frage war dann immer, wie geht's euch? Macht ihr euch Vorwürfe? Und dann habe ich gesagt, nee, die Ursache haben die gesetzt. Wir haben nur reagiert, die Ursache haben die gesetzt. Deswegen war das für mich in Ordnung so.
Die Kollegen bei der Polizei nehmen Rücksicht auf sie, versuchen sie zu unterstützen. Der Zusammenhalt ist groß.
Als ich dann wieder in den Dienst gegangen bin, war ich vorher auch schießen, ob das funktioniert alles, ob das geht. Und als dann wieder ein Bankalarm kam, kannst du fahren, ist das in Ordnung für dich? Und auch jedes Mal beim Schießtraining heißt immer, ist es in Ordnung für dich, musst du raus, sag Bescheid. Also alle haben da eine ganz große Acht drauf und sind sensibel da irgendwie mit mir.
Im Januar fährt sie wieder Einsätze. Auf Menschen muss sie nicht mehr schießen.
Es war gut, wieder gleich aufs Pferd zu gehen. Ja.
Mit alltäglichen Situationen geht sie heute genauso um wie damals.
Also man sagt ja immer, wenn man so einen Schicksalsschlag mitmachen muss, ich reg mich über Kleinigkeiten nicht mehr auf. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass man das dann sagt, da steckt man keine Energie rein. Natürlich rege ich mich über Kleinigkeiten auf. Aber ich habe damals schon gedacht, oder hatte das irgendwo gelesen, diese Säulen des Lebens, ja, so das Gesundheitliche, das Finanzielle, das Private oder Familiäre. Wenn irgendwo was bröckelt oder einstürzt an diesen Säulen, ist es nicht schlimm, wenn die anderen stabil sind. Und das habe ich für mich so gedacht, stimmt, das kann ich total nachvollziehen. Alle anderen Säulen sind bei mir stabil, deswegen schlägt mich das jetzt groß gar nicht aus der Bahn.
Sie hat überlebt, verletzt, aber lebendig. Für ihren Kollegen endet der Einsatz dramatischer. Er hat geschossen und einen Menschen tödlich verletzt. Damit hat er eine Grenze überschritten, auf die kein Training, kein Einsatzplan wirklich vorbereitet. Was bleibt, sind Bilder, Geräusche und die Frage, wie mache ich jetzt weiter? Denn während auf seiner auch körperlich verletzten Kollegin die Aufmerksamkeit lag, stand er mitten in der Szenerie und trug seelische Wunden davon.
Die Kollegin wurde im Rettungswagen behandelt. Ich war dann da relativ stark unter Strom, wollte da mitarbeiten. Ja, da kam dann auch ein Passant gelaufen, der da einfach in die Szenerie reinlief. Was mich sowieso überrascht hat, ist, dass tatsächlich, man stellt sich das ja so vor, da fallen Schüsse und dann sieht man das, wenn man es im Film sieht, dann rennen alle Leute weg und werfen sich auf den Boden oder so. Also das war da gar nicht der Fall. Es war eher so, dass die Leute ganz interessiert geschaut haben. Ich glaube, die meisten waren sich aber gar nicht bewusst darüber, wie gefährlich die Situation da war. Wie gesagt, da lief einfach ein Passant in diese Szenerie rein, den habe ich dann noch weggeschickt. Da kommt dann gleich, also kommen ganz viele Kollegen und dann fängt man an natürlich mit den ganzen Maßnahmen, da musste abgesperrt werden. Für mich war immer wichtig, was ist mit der Kollegin, aber die war im Krankenwagen, der Krankenwagen stand dann auch da, die wurde da relativ, also im Nachgang, also für mich hat es sich lang angefühlt, im Krankenwagen versorgt. Wie lange das tatsächlich war, kann ich aber heute nicht mehr sagen.
Auch um ihn kümmert sich sofort ein Helfer. Doch er steht so unter dem Einfluss der Eindrücke, dass er erstmal nur funktioniert.
Und irgendwann kam dann ein Kollege zu mir in Zivil, den ich bis zu dem Tag auch noch nicht kannte. Das war der damalige sogenannte psychosoziale Berater. Wir haben ja da quasi so ein Netzwerk von Kollegen, die eine Zusatzausbildung haben, die sich quasi um Kollegen kümmern, die in irgendeiner Art und Weise schwere Einsätze durchlebt haben oder so. Und er kam dann da schon vor Ort, hat sich mir vorgestellt und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist schön für dich, schön dich kennenzulernen, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist alles okay, ich laufe dir einfach hinterher. Und er ist ja tatsächlich die ganze Zeit mir nicht von der Seite gewichen, lief da immer hinter mir her. Und irgendwann hat mein damaliger Revierleiter, der auch vor Ort dann war und hat da die Maßnahmen koordiniert, irgendwann gesagt, man soll mich mal wegbringen von dieser Örtlichkeit.
Der Berater bringt ihn weg vom Tatort. setzt ihn in einen Rettungswagen.
Dann habe ich mal kurz meine Eltern angerufen. Also ich war damals noch nicht verheiratet oder so. Ich hatte zwar eine Lebensgefährtin, aber verheiratet war ich noch nicht. Dann habe ich gedacht, rufe ich mal meine Eltern an, weil ich auch weiß, dass meine Eltern so viele Nachrichten hören und so. Wenn die das hören in Karlsruhe, Polizei und so, dann machen die sich vielleicht gleich Sorgen. Ja, dann habe ich angerufen, dann war mein Vater am Telefon. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, hör mal zu, nur falls ihr irgendwas hört aus der Presse oder so. Ich war gerade beim Bankraub in Karlsruhe und ich habe vielleicht gerade jemanden erschossen. Und dann hat er gesagt, was hast du? Ja, vielleicht jemand erschossen. Ja, alles klar, hat dann mein Vater gesagt. Und dann haben wir wieder aufgelegt. Und dachte ich, ja, okay. Ich muss aber dazu sagen, mein Vater hat sich dann 2 Stunden später noch mit Melder gesagt, du, ich war völlig perplex vorhin, was ist da passiert? Also er hat es wohl selber in der Situation auch nicht richtig erfasst, hat sich dann nochmal gemeldet.
Für die Angehörigen ist es genauso ein Schock wie für die Polizisten. Doch letztere werden betreut. Der Polizist wird ungeduldig. Er will unbedingt raus aus dem Rettungswagen und seinen Kollegen helfen. Der psychosoziale Berater sammelt ihn ein, packt ihn in einen Streifenwagen zu anderen Kollegen.
Und da saßen wir dann noch ein paar Minuten und haben so ein bisschen gesprochen und so weiter und so fort. Und mir war es eigentlich immer wichtig, ich wollte dann zur Kollegin, die aber mittlerweile ins Krankenhaus abtransportiert worden ist und so. Und er hat gesagt, ins Krankenhaus können wir jetzt nicht. Und dann sind wir auf meine damalige Dienststelle gefahren, also aufs Revier.
Dort macht er seine Aussage, gibt seine Waffe ab. Nach jedem Einsatz, bei dem ein Polizist geschossen hat, muss alles untersucht werden. Sein Revierleiter sagt, er solle sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht und benötige keine Krankmeldung. Er fährt als erstes ins Krankenhaus zu seiner Partnerin.
Die war auch mittlerweile mit der OP fertig und habe mich dann da noch kurz mit ihr ausgetauscht. Klar, habe ihr gesagt, also natürlich erstmal haben wir beide gesagt, wow, da haben wir ganz schön Glück gehabt. Ja, aber wir haben auch natürlich kurz gesprochen, was passiert ist und so weiter und so fort, was ich auch relativ wichtig empfand, weil man nimmt nicht alles wahr in so einer Situation und man hat so ein bisschen Logiklücken, ja, warum ist jetzt genau das passiert und das habe ich nicht mitgekriegt und wenn dann sie mir dann ihre Wahrnehmung erzählt hat, dann wird so ein bisschen mehr so ein Bild draus, weil man dann doch die eine oder andere Logiklücke, die man selber hat, dann schließen kann. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie lange ich im Krankenhaus war. Ich würde mal schätzen, vielleicht so eine Stunde oder so. Dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen.
Nach dem Gespräch mit seiner Kollegin verlässt er das Krankenhaus. Beide haben überlebt. Jeder mit seinen eigenen Lücken im Kopf, den unvollständigen Bildern eines Einsatzes, der kaum Raum für Bewusstsein ließ. Draußen wartet die Nacht. Für sie bedeutet das Ruhe nach dem Ausnahmezustand. Für ihn beginnt das Grübeln. Zu Hause versucht er, zur Normalität zurückzukehren. Aber wie schläft man, wenn man dem eigenen Tod entkommen, aber jemand anderer gestorben ist?
Ich habe damals in der WG gelebt mit einem guten Freund von mir. Der war so ein bisschen verunsichert. Weil dem habe ich natürlich kurz davor Bescheid gesagt, was los ist und so. Und dann hat er gesagt, ja, hat er noch einen anderen Freund gleich eingeladen, weil ich glaube, es war ihm so ein bisschen unangenehm. Er wusste nicht so recht, was er dann mit mir anfangen soll. Aber im Prinzip war es auch relativ einfach. Also wir haben uns da so ein bisschen unterhalten, nicht über das Geschehen, aber über alles Mögliche. Saßen da ein bisschen zusammen und früher oder später ist der eine Freund nach Hause gegangen und der andere ist ins Bett gegangen und dann saß ich da und dann ging die erste Nacht rum ohne Schlaf. So, also ich hätte auch gar nicht schlafen können.
Mit der Schlaflosigkeit kommen auch die Gedanken an den Tatort. Details fallen ihm erst später wieder ein.
Also mir ist dann zu Hause nochmal eingefallen, dass ich diesen Warnschuss, den ich in dieses Blumenbeet abgegeben habe, in dieser Vernehmung gar nicht erwähnt hatte. Und dann habe ich damals den Kriminaldauerdienst angerufen. Das ist quasi die Kriminalpolizei, die 24 Stunden im Dienst ist. Die habe ich da angerufen und habe denen gesagt, eben, hey, ich habe das vergessen, da habe ich reingeschossen. Ich weiß nicht, will man vielleicht dieses Blumenbeet ausheben oder so, um dieses Projektil zu holen. Und dann haben die gesagt, ja, sie gucken das mal, sie überprüfen das mal. Und dann habe ich einen Rückruf gekriegt vom Polizeiführer vom Dienst. Das ist quasi so der höchste Polizist in Karlsruhe in der Nacht. Der hat eigentlich angerufen, das fand ich tatsächlich überraschend und auch ein Stück weit beeindruckend. Der hat eigentlich angerufen, der wollte gar nicht, den hat es mit diesem Warnschuss gar nicht interessiert. Der wollte eigentlich nur von mir hören, ob es mir gut geht und so, weil man sich da wohl ein bisschen Sorgen gemacht hat, warum ich jetzt zu Hause so über solche Sachen nachdenke und so. Und ich wohl einen etwas aufgewühlten Eindruck gemacht hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, mir geht's soweit gut, alles okay. Dann haben wir das Gespräch beendet und dann habe ich mir tatsächlich irgendwie die Nacht um die Ohren geschlagen, so ein bisschen mit sinnlosen Tätigkeiten. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber so konzentrieren konnte man sich auf, eigentlich konnte ich mich auf gar nichts so. Schlafen war auch nicht, an Schlafen war nicht zu denken.
Er wird weiter psychologisch betreut. Jeden Tag erhält er einen Anruf. Bis er schließlich sagt, dass er sich von alleine melden will und der Berater ihn nicht ständig kontaktieren muss. Nicole Güssel, eine Polizistin und Psychologin, arbeitet an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen im Bereich des psychosozialen Gesundheitsmanagements. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, ein weitreichendes Netzwerk zur Unterstützung von Polizeibeamten aufzubauen, die in belastenden Situationen oder Einsätzen sind. Sie war damals nicht im Einsatz, kann aber mit dem Blick von heute dazu sagen,
wenn ein Schusswaffengebrauch stattgefunden hat, dann ist es klar, dass da dann die PSBs vorbeikommen. Und zwar nicht nur bei dem Kollegen oder der Kollegin, die dann direkt von dem Schusswaffengebrauch irgendwie betroffen ist, sondern bei allen, die das natürlich dann auch mitbekommen haben, die dann auch da im Einsatz tätig waren.
Die Nachsorge, das ist heute Routine. Damals war es neu.
Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile einfach viel normaler geworden ist und dass das Klima schon so ist, dass es jetzt auch normal ist, beispielsweise wenn jetzt ein belastender Einsatz ist, dass es ganz selbstverständlich ist, dass da die psychosozialen Berater kommen und das jetzt gar nicht was Besonderes ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass da die Bereitschaft, auch Hilfe anzunehmen, deutlich gewachsen ist.
Zwei Menschen aus diesem Einsatz werden zum Symbol für eine Polizeigeneration, die lernen muss, auch über den Schmerz zu reden.
Später war es dann auch so, in den Tagen drauf, war es auch eher so, da hat sich alles verschoben. Also ich habe dann teilweise tagsüber geschlafen und nachts war ich dann wach oder gar nicht geschlafen. Also es war ganz, ganz merkwürdig. Ich habe tatsächlich nie davon geträumt, kein einziges Mal habe ich nicht. Aber man hat natürlich klar, es macht sich Gedanken drüber.
Ein paar Tage später geht er noch einmal an den Tatort.
Wenn man das alles nochmal angeschaut, wie es da aussieht und so. Es gab ja auch Einschusslöcher in so Mauersteinen, gab es auch ein paar Einschusslöcher, das habe ich mir alles angeschaut, habe mir das nochmal so durchdacht und so. Aber also ich kann mir das gar nicht, so richtig strukturierte Gedanken sind das eigentlich nicht, so finde ich. Das kommt halt ganz viel immer wieder hoch und man durchdenkt es dann wieder und dann schiebt man es doch wieder beiseite und dann denkt man auf einmal doch wieder dran. Ich habe auch nie, was ja viele berichten, so Flashbacks gehabt, dass man sich auf einmal zurück in der Situation empfunden hat oder so, das hatte ich tatsächlich nie.
Ein schlimmes Erlebnis löst nicht bei jedem Menschen dieselbe Reaktion aus.
Klassisch ist nichts. Also es kann sein, dass jeder da ganz, ganz anders drauf reagiert. Aber es ist natürlich für beide ist auf jeden Fall ein traumatisches Ereignis passiert. Und es ist halt die Frage, wie reagieren jetzt der Kollege, die Kollegin da drauf. Das ganze Spektrum von man kommt da relativ ungeschoren raus, über vielleicht die ersten paar Tage merkt man, es ist ein bisschen anders, man denkt ganz viel dran, man kann nicht gut schlafen, man ist gereizt, über das kommen noch, es dauert länger an oder es ist einfach ein bisschen heftiger, intensiver. Vielleicht die eine Person kann nicht so gut schlafen, die andere Person, bei der ist es eher mit dieser Reizbarkeit, da kommen dann eben auch noch die ganz individuellen Unterschiede natürlich zum Tragen. Das kann man für niemanden pauschal sagen, so ist es, wenn X passiert.
Er denkt viel darüber nach, wie es ist, jemandem das Leben zu nehmen. Gedanken, die er lange nicht mehr los wird.
Im Nachgang natürlich denkt man drüber nach und denkt, boah, ja, da hast Glück gehabt und so. Aber in der Situation selber nicht. Ich war sogar eher im Nachgang ein bisschen von mir selbst schockiert, wie einfach es ist, diesen Abzug zu betätigen. Also ich war ein bisschen von dieser, sage ich mal, Emotionslosigkeit so ein bisschen schockiert, weil ja, man drückt da den Abzug, ne, und eventuell löscht man dann ein Leben aus. Ja. So muss man es ganz hart sagen. Also ich habe da natürlich oft drüber nachgedacht, aber ich bin eigentlich immer zu demselben Schluss gekommen. Es war nicht anders möglich. Dieser psychosoziale Berater, den ich damals an der Seite hatte, der hat für mich auch einen relativ wichtigen Satz gesagt. Das ist so, also das war tatsächlich so ein Satz, der in mir was getriggert hat. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe natürlich dann mir auch diese Gedanken gemacht, aber jetzt hast du da vielleicht gerade einen Familienvater erschossen oder so, oder was war das für ein Mensch und so. Und er hat dann zu mir gesagt, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, er hat mich so an den Schultern gepackt, hat mich tatsächlich so ein kleines bisschen gerüttelt, also sage ich das mal sanft, liebevoll gerüttelt, und hat gesagt, hey, die haben dich in diese Situation reingezwängt. Die hätten jederzeit einen anderen Weg wählen können, aber du warst quasi, die haben dich dazu genötigt, so zu handeln. Und das ist tatsächlich was, wo für mich so ein bisschen so ein Knoten, sag ich mal, aus dem Gehirn rausgenommen hat, wo ich sage, ja, eigentlich hat er da recht, ja.
Er rastet manchmal aus in alltäglichen Situationen, wenn ihm eine Tasse herunterfällt beispielsweise. So hätte er vor dem Schusswechsel nicht reagiert. Der psychosoziale Berater kommt zu ihm nach Hause, spricht mit ihm, aber auch mit seiner Lebensgefährtin, erklärt, was das Trauma mit einem Menschen machen kann. Das hilft ihm. Er tritt eine lange geplante Reise nach Australien an, mit seinen Freunden. Einfach raus, einfach weg. Weg von allem. Weg von der Szenerie, die ihn einholt. Weg von der Presse, die ständig berichtet. Das hilft ihm, den Kopf wieder frei zu bekommen. Anders geht es dem Passanten, der in die Schießerei versehentlich reinlief, von der Polizei für einen möglichen Täter gehalten wurde. Das sagt er später einer Journalistin der Badischen Neuesten Nachrichten bei einem Treffen im Café. Er erzählt, wie er beim Karlstor über die Straße gehen will.
Nach ein paar Schritten hörte ich Riesengeschrei, dann vielen Schüsse. Ich sah, wie mehrere Kugeln an der Mauer am Karlstor abprallen und Betonsplitter wegflogen. Mein erster Gedanke war, da läuft eine Amok, so kurz vor Weihnachten.
Er wirft sich flach auf den Boden. Schüsse knallen durch die Luft. Zwei schwarz gekleidete Männer stürmen auf ihn zu. Er blickt in den Lauf einer Maschinenpistole.
Der eine ist mir mit vollem Gewicht in den Rücken gesprungen. Er hat geschrien, beweg dich nicht, sonst knall ich dich ab. Ich wusste nicht, wer auf meinem Rücken saß. Ich dachte, jetzt sterbe ich, jetzt ist es vorbei.
Als sei er aus seinem Körper herausgetreten, sieht er sich selbst auf dem Boden liegen, von dem Mann mit der Waffe auf den Boden gedrückt. Während der Karlsruher auf dem nassen Asphalt liegt, tauchen die wahren Bankräuber in seinem Blickfeld auf. Er muss mit ansehen, wie der Mann tödlich getroffen wird.
Eine Art Wolke ist aus seiner Brust entwichen.
Er sieht einen Menschen sterben und er fürchtet, dass er als nächstes an der Reihe ist.
Mir kam das wie eine Ewigkeit vor.
Irgendwann darf er endlich aufstehen. Jemand gibt dem zitternden Mann eine Decke. Auf dem Polizeipräsidium wird er verhört. Stückchenweise klärt sich auf, in was für einen Krimi er da geraten war. Die Opferschutzbeauftragte der Polizei vermittelt eine Traumatherapeutin und bemüht sich sehr um den Mann. Er erhält einige tausend Euro als Entschädigung. Er trifft die beiden Polizisten.
Rational sage ich, okay, die haben nur ihre Arbeit gemacht. Aber emotional sah es anders aus. Ich hatte Angstzustände, Depressionen, Herzrhythmusstörungen, Albträume, konnte kaum noch schlafen.
Das Leben des Mannes, der als selbstständiger Unternehmer gearbeitet hat, und auch Mentalcoach war, gerät durch das Ereignis aus den Fugen. Er erlebt den totalen Kontrollverlust. Bei einem Überfall auf seine Nachbarn wird es laut. Sofort kommt das Erlebte wieder hoch und er verschanzt sich in seiner Wohnung. Er bleibt lange arbeitsunfähig. Er muss schließlich den Gang zum Sozialamt antreten. Er ist nicht das einzige Opfer. Auch die Bankangestellten sind traumatisiert. Sie werden später den Badischen Neuesten Nachrichten sagen:
Beim Überfall habe ich stark gezittert. Und wenn sich in den Wochen danach im Schalterraum jemand merkwürdig benahm, ist sofort ein mulmiges Gefühl aufgestiegen.
Es gab den Gedanken, wären die Bankräuber noch am Leben, wenn niemand den Alarmknopf gedrückt hätte?
Die Bankräuber waren total ruhig und beherrscht. Wir hatten das Gefühl, wenn wir alles machen, was die sagen, dann gehen die wieder.
Der Angestellte, der mit dem Täter beim letzten Überfall im Tresorraum war, ist 6 Monate danach immer noch in Therapie. Nach dem Überfall ist er monatelang arbeitsunfähig. Auch 6 Jahre später noch reicht ein kleiner Anlass, um die Erinnerungen an die Qual des Tages aufleben zu lassen.
Wenn ich einen Menschen sehe, der ähnlich aussieht wie die Täter, oder wenn ich auf einen Artikel über den Banküberfall stoße, dann drückt es mir die Luft zu.
Den Namen Gentleman-Räuber hält er für zynisch.
Sie haben auf mich aggressiv und zu allem fähig gewirkt. Der 10. Dezember ist mein zweiter Geburtstag. So ein Erlebnis verändert den Menschen. Die Zeit hat alle Wunden, aber die Narben werden sie nicht mehr los.
10 Minuten Gewalt und ein Leben lang Nachhall. Was bleibt, sind Narben, die man nicht sieht und Erinnerungen, die sich nicht abschütteln lassen. Für die Opfer ist der 10. Dezember 2010 nie zu Ende gegangen. Und für die, die damals als Täter galten, war er das Ende einer langen Geschichte. Einer Flucht, die vor Jahren begonnen hatte. In der nächsten Folge sprechen wir über sie. Über Jaroslav und Rudzina B. Wer sie waren. Wie aus einem unauffälligen Paar die meistgesuchten Bankräuber Deutschlands wurden.